HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Thomas Thieme, den ich eigentlich noch aus Dinos Kinderradio, als der Hessische Rundfunk noch ein Kinderfunk hatte, kenne. Den Dino können Sie mir nicht mehr machen, oder?
Ach, den könnte ich schon noch machen. Übrigens würde ich gerne Norbert Interwies grüßen, wenn es den überhaupt noch gibt in Frankfurt. Der hat mich damals besetzt und, warte mal, ich kann noch zitieren, Fump, bah, da war eine Fump. Fump ist auf Hessisch die Nase, die Fumpe. Kennen Sie das überhaupt?
Nein.
Er kennt das offensichtlich. Fump, Badewanne, Fump, das war so der Opener für Dino.
Gastgeber Johann Schelljem in diesem Vergnügen im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Thomas Thieme, geboren in der SBZ, in der sowjetischen Besatzungszone am 29. Oktober 1948 in der westdeutschen Intelligenzia liebster Stadt. Erzählen Sie, wie sah dieses Weimar, was Sie ja noch wüst beschimpft haben, vor allem dessen Bildungsbürgertum, wie ich gelesen habe, wie sah das damals aus, als Sie begannen, sich zu erinnern?
Ach, das war eigentlich immer rührend, Weimar. Ist es auch bis heute geblieben. Das ist eine wirklich sehr angenehme kleine Stadt. Und durch diese enorme Bedeutung, die die Stadt im Bildungsbürgertum vor allen Dingen gewonnen hat, kriegt sie eben zusätzlich zur deutschen Kleinstadt so eine Lebendigkeit. Es gibt ja auch japanische Bildungsbürger, wie wir wissen, und die kommen dann eben auch vorbei.
Wie viel Bildungsbürger Weimar und wie viel KZ?
Das ist wirklich so für Weimar brisantes Thema nach wie vor, dass man da kaum mit zwei Sätzen auskommt. Ich habe immer unter Buchenwald gelitten. Und ich habe immer die Befürchtung gehabt, dass die Weimarer Bevölkerung, vor allen Dingen als ich noch klein war, wie es jetzt ist, kann ich nicht mehr beurteilen, ist auch sehr lange her. Damals, als ich in die Schule kam, war Buchenwald gerade 10 Jahre befreit. Also eine völlig andere Situation. Ich fand immer, da wird zu leichtfertig damit umgegangen und man sagt, na gut, da hat man eben da ein KZ gehabt, höchst bedauerlich. Ich habe auch dann in meiner Jugend, bis 18 war ich ja immer da, vom Bildungsbürgertum keine wesentlichen Einlassungen zu dem Thema gehört, die mich befriedigt hätten.
Thomas Thieme, vor mir sitzt ein verkappter Architekt. Es heißt, in Munzinger, das ist sozusagen die Bibel aller Journalisten, da steht das drin, was wahr ist oder wahr zu sein hat über alle Menschen dieser Welt. Sie wären eigentlich am liebsten Architekt geworden.
Ja, dachte ich damals. Ob das schön geworden wäre, wage ich jetzt zu bezweifeln. Zumal in der DDR war Architekt ja nun kein so schluffiger Beruf, dass man da nun sich ein schönes weißes Blatt genommen hat und hat sein Lieblingshaus da aufgezeichnet. So wäre das ja eh nicht gegangen. Ob das jetzt hier im Westen anders ist, kann ich gar nicht beurteilen, weil ich die Bindung dazu völlig verloren habe, außer dass ich unglaublich gern in Häuser gehe, die mir gefallen, in Architekturbänden blättere und Architektenbiografien lese und natürlich ein eingefleischter Bauhäusler bin, was ja auch zu Weimar gehört.
Also Ihr Privathaus sieht aus wie eine Lego-Schachtel.
Ganz so schlimm ist es nicht. Es ist ein Kubus. Es hat aber ein Dach. Also kein Flachdach.
Walm?
Heißt das Walm?
Walm ist das Spitzdach mit noch einem Winkel, also das Gemütliche.
Nee, so gemütlich ist es Gott sei Dank nicht. Es ist neue Sachlichkeit. Es ist Baujahr 34.
34?
Ja.
Wem hat es vorher gehört?
Gebaut hat sich damals ein Rechtsanwalt. Und dann hat es mehreren gehört im Grundbuch, die ich alle nicht kenne. bis auf den, von dem ich es gekauft habe. Das ist der oberste Denkmalschützer des Bezirkes Erfurt gewesen, Dr. Anselm Räder, mit dem ich immer noch freundschaftlich verbunden bin.
Und der war wichtig für Erfurt, weil Erfurt hat ja viel heruntergekommenes, klassizistisches. Als ich da gewesen bin, waren da russische Flüchtlinge, also Kontingentflüchtlinge. Das war dann schon nicht mehr DDR. Aber das war beeindruckend, wie schöne und wie vernachlässigte Bausubstanz sich da angesammelt hat.
Ja, Erfurt ist natürlich viel bedeutender als Weimar von der Bausubstanz. Da geht's wirklich zurück bis in die Romanik, während Weimar städtebaulich im Grunde überhaupt erst mit Goethe anfängt. Also kurz vor Goethe. Aber Bach hat auch schon da gewohnt, etwas früher. Aber es geht mit dem beginnenden 18. Jahrhundert, wird Weimar vom Dorf zur Stadt.
Erinnern Sie sich an das erste Theatererlebnis dieses Thomas Thieme?
Ja, ja, das müssen die Weihnachtsmärchen gewesen sein im Deutschen Nationaltheater. Da haben mich meine Eltern ja hingeschleppt und ich war immer begeistert.
Warum?
Och, ich bin überhaupt schnell zu begeistern bis heute. Das hat mir einfach Teufel mit den drei goldenen Haaren oder was es da gab, Schneewittchen oder so. Ja, sonst wäre ich ja auch nicht da gelandet, wo ich jetzt bin. Ich bin eben auch eine naive Natur.
Sie waren, stelle ich mir vor, ich habe jetzt keine Bilder dieses jugendlichen Thomas Thieme im Kopf, aber ich stelle mir vor, Sie waren so ein Halbstarker im Sinne von Marlon Brando, also kräftig, energiegeladen. Warum Theater?
Ja, weil Sie sich ein falsches Bild von mir machen. Ich war ein eher zurückgebliebener, sehr schmaler, blond gelockter Junge, der mit 15 noch aussah wie 11. Und nix Marlon Brando. Leider.
Aber später dann.
Ja, später habe ich mich bemüht.
Und warum Schauspielschule?
Ich hatte schon einen Ausdruckswillen, aber wie gesagt, der sollte ja in die Architektur gehen. Und dann hat das alles nicht funktioniert und dann ist es eine ganz typische DDR-Biografie. Ich musste dann zur Nationalen Volksarmee, 18 Monate, die waren wieder verloren und dann musste ich mich ja endlich mal entscheiden und dann bin ich Kulissenschieber geworden in dem Nationaltheater, was ich als Kinderdarsteller schon mal mit 15 Jahren beglückt habe mit meinen Künsten. Und dort habe ich jemanden kennengelernt, einen jungen Schauspieler, unwesentlich älter als ich, der aber schon Schauspieler war. Und der war plötzlich der Meinung, ich hätte Talent und hat mich zur staatlichen Schauspielschule in Ost-Berlin geschickt. Ich soll dort vorsprechen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, und das ist keine Koketterie, noch nicht mal so richtig genau, dass das ein richtiger Beruf ist, Schauspieler. Also, dass man das lernt und dann da ein Leben lang da arbeitet. Ich habe immer gedacht, die treffen sich da irgendwie und setzen sich dann die Pappnase auf und spielen los. Naja, und dann bin ich da hingegangen und hatte das einzigartige Glück, dass ich beide Prüfungen mit Pauken und Trompeten bestanden habe. Und dann war ich eben plötzlich Schauspielstudent. Der kleine Kerl da aus Weimar war plötzlich mitten in Berlin zwischen diesen ganzen. Da waren viele Kinder von Künstlern dabei. Ich kam ja noch nicht von Künstlern. Und ich hatte diesen Dialekt, den ich ja bis heute noch irgendwie nicht wegkriege. Und mittlerweile ist es mir auch ehrlich gesagt wurscht. Aber an der Schauspielschule wollten sie mir den natürlich töten. Ich habe mich auch redlich bemüht, es hat eben nicht geklappt. Und dann war ich eben Schauspieler.
Mit Barbara badete im Garten oder irgendwelchen Sprüchen. Da gibt es doch diese Ach, du Dinge zum Auf.
Ja. Nee, super, so schlimm war es bei uns nicht mehr. Ganz so schlimm war es bei uns nicht mehr. Aber es war schon noch der Versuch, über Blob, Blub, Blab, Blepp, Blip oder was, irgendwas zu verbessern, was, wie ich heute glaube, ich sag's nicht gern noch, ich sag's trotzdem, bin ja fast 70, Blödsinn ist. Falls es das noch gibt.
Wem sind Sie da begegnet? An Professorinnen, an Lehrerinnen, an Lehrern, die wichtig gewesen sind für Sie?
Ich hatte viele Lehrer, externe, interne. Einer davon ist mir dann seltsamerweise erhalten geblieben, bis zu seinem Tod, ist früh gestorben. Das war Einar Schläf. Einar Schläf war ein vollkommen schräger Vogel damals. Wir reden über 70 bis 73, den muss ich ungefähr auch erst 73 kennengelernt haben, denn der ist gar nicht so viel älter gewesen. Also ich glaube, der ist 43 geboren, also 5 Jahre älter, der wäre jetzt bald 75, ist aber schon, wie gesagt, fast 10 Jahre tot. Und der war Lehrer. Der hat versucht, Schauspielunterricht zu geben. Und das war so bizarr mit dem. Das hat mir eine völlig neue, eine vollkommen andere Tür geöffnet als die Lehrer, die ich bis dahin hatte. Also die Blob-Blob-Blepp-Lehrer.
Geben Sie mir ein Bild. Geben Sie mir eine Szene.
Es ging damit los, dass der ungeschlacht aussah. Mehr wie ein Hammerwerfer. Ich habe ihn dann später ja mit ihm Theater gemacht.
In Frankfurt.
Und so ein Hammerwerfer und war Thüringer. Wobei, das ist vielleicht gelogen, der kam aus Sangerhausen. Das gehört heutzutage zu Sachsen-Anhalt. Er hat aber immer behauptet, was ich auch verstehe, dass er lieber Thüringer. Er hat immer behauptet, er wäre Thüringer. Es gehört aber topografisch zu Sachsen-Anhalt. Das tut mir jetzt für ihn leid, aber da ist er ja tot, ist ja auch wurscht. Jedenfalls war das so ein ungeschlachter Typ und er hatte etwas, was ja nun ungewöhnlich ist in unserer Branche, er stotterte.
Genau.
Und zwar extrem. Wenn er in Erregung kam, war's aus. Also du, das hat mich alles begeistert. Das war ein Anarchist. Das fing mit dieser Stotterei an. Der ist ja später auch als Schauspieler aufgetreten, trotz Stottern, das hat ihn nicht gejuckt. Und der war ein Universum für mich. Die Frau Jelinek hat wohl mal gesagt, es gab in Deutschland 2 Genies nach dem Krieg, Fassbinder und Schläf. Und ich befürchte, da hat sie mal recht.
Ich habe von Schläf, wenn ich mich nicht irre, im Straßenbahndepot in Bockenheim ein Theaterstück gesehen. Und bei Theaterstücken habe ich mir von irgendwie mal gemerkt, wichtig ist, was übrig bleibt. Also am nächsten Morgen irgendwelche Bilder. Ja, und da habe ich Martin Wuttke gesehen. Einer Schläf hat, und das ist so wie eine theatralische Umsetzung des Stotterns, der hat seine Rollen doppelt und dreifach besetzt. Der hat den Wuttke-Martin an die Wand gehängt, der hing da kopfüber, dieser kleine Kerl, aber eine unglaubliche Energie. Und das war ein Stück, da habe ich noch lauter wilde Bilder in der Erinnerung. Wie hat denn der überhaupt mit Ihnen gearbeitet?
Also das Hervorstechende an ihm war gar nicht, wie er inszeniert hat, sondern was. Die Ästhetik von Schläf ist ja bildender Künstler, ist ja richtig ordentlich gelernter Bühnenbildner und Maler. Und das hat man eben auf Schritt und Tritt gemerkt. Und diese Ästhetik, die sich nicht an die ordentliche Dramaturgie hielt, in keinster Weise, weder im Bild noch in der Auflösung der Szenen. Die waren das, was bis heute, glaube ich, ihn zu einem Unikat macht.
Ordentliche Dramaturgie, damit verbinde ich Lessing, Einheit des Orts, der Zeit, der Handlung.
Nein, er hat ja noch nicht mal die Rollen ordentlich besetzt. Also da war der kleine, dünne Wuttke, war dann eben Götz von Berlichingen, der eigentlich ein großer, dicker Mann war. Frauen waren Männer, Männer waren Frauen, Alte waren Junge, Junge waren Alte. Das war eine Volk, der hat das völlig anders dekliniert als das ordentliche deutsche Stadttheater. Und das war natürlich für mich ein Ereignis.
Wer waren Sie?
Ja, ich habe eine seltsame Biografie mit ihm. Ich war, glaube ich, sein größter Verehrer. Ich habe ihn wirklich bewundert. Und er hatte auch viel mit mir vor. Also wir haben uns auch irgendwie lange verstanden. Er hatte auch, das sage ich aber jetzt nicht, ein paar Rollen mit mir vor, die dann andere gespielt haben, weil wir nicht zusammenkamen. Ich hatte nicht die Hingabe im Äußerlichen, die er, glaube ich, abgefragt hat. Ich hatte die Hingabe tief in meinem Innern. Ich bewundere ihn bis heute. Und ich habe jetzt schon genug über ihn gesagt, begeistert von ihm. Aber es kam im Persönlichen nicht zustande, weil ich, die ganze Umgebung von ihm war in einer anbetenden, einschließlich in den Dandrüle, alles betete ihn an. Und das geht nicht bei mir. Wenn angebetet wird, da bin ich schon nicht mehr dabei. Und das habe ich dann nicht ordentlich gemacht. Dann musste ich ihm zweimal was absagen, weil ich schon jemand anderem zugesagt hatte. Und irgendwann war ich raus. Irgendwann, als der Aufstieg, der richtige Aufstieg von Schlef begann, gehörte ich nicht mehr dazu.
Thomas Thieme, erklären Sie mir die Seltsamkeit, fast eine Parallelität. Wie kommt dieses gesamte Ensemble, also Dr. Günther Rühle, Einar Schlef, Thomas Thieme und andere, die ich wahrscheinlich gerade nicht auf dem Schirm habe, wie kommen die en bloc nach Frankfurt am Main aus der DDR?
Das ist völlig disparat entstanden. Der Rühle kam, als der Adolf Dresen leider ging. Für alle sehr bedauerlich, ein großer, großer Regisseur, der ging, dann kam der Rühle und er brachte Berater mit und eine Beraterin, glaube ich, schlug ihm den bis dato völlig unbekannten Schlef vor. Ich war schon da, andere Schauspieler waren auch schon da, wir sind über ganz normale Vorsprechen sind wir da gelandet und dann kam Schlef und dann breitete sich diese ungeheure künstlerische Gewalt Schlef eigentlich über das ganze Theater aus, sodass die anderen Regisseure auch nicht mehr ganz fröhlich waren.
Dann springen wir noch einmal zurück in die DDR. Wie muss ich mir Ihre Arbeit dann in der DDR vorstellen?
Ja, ich saß nicht gern diese fast 10 Jahre DDR-Schauspieler. Ja, in Wirklichkeit waren es ja doch nur 7. Görlitz, Zittau, Magdeburg, Halle, haben weder bei mir noch, glaube ich, bei den anderen, die mit mir zu tun hatten, wesentliche Spuren hinterlassen. Ich irrte da ein bisschen rum. Ich wusste nicht so recht, wer ich bin und die wussten auch nicht so richtig, was sie mit mir anfangen sollten. Ich hatte einen wirklich guten Regisseur in den Anfangsjahren in Magdeburg, das war Peter Sodan, der später ja auch berühmt wurde, weil er Tatortkommissar geworden ist. Ein auch sehr auffallender Typ, auch sehr unorthodox und irgendwie auch mein Fall. Mit dem habe ich ein paar, 3, 4 sehr interessante Aufführungen gemacht. Aber es war eben Magdeburg. Die wurden sich eben angeguckt und 10-mal gespielt und dann waren sie durchgewinkt. Das war eben das richtige Theater als großes Kunstding gab es eben wirklich erst in den Metropolen.
Aber es war doch auch ein Freiraum, so ein kleines Elysium. Sie konnten da ein Schiller-Zitat in die Landschaft werfen oder das neue Deutschland fallen lassen und dann war die Hölle los.
Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wilhelm Tell haben wir in Magdeburg gespielt. Und da konnte man eine Stecknadel fallen hören. Ja, nur ich bin irgendwie anders gestrickt. Ich habe mich an diesem schluffigen Gefühl, das man dann in der DDR entwickelt hat, gar nicht so hochgezogen. Ich glaube, ich wollte, mit 70 muss man ja auch die Wahrheit sagen, ich glaube, ich wollte Karriere machen. Ich wollte raus aus der DDR-Provinz. Also das Theater war wirklich hübsch und man konnte viel machen, aber die DDR-Provinz war es nicht.
Sie sagten, das sei grau und grauenhaft gewesen. Was war das? Was war da das, was Ihnen nicht gefallen hat an den Menschen? Das mit der Karriere habe ich auch letztlich noch nicht richtig verstanden.
Ich meine, ich war damals ja jung. Heute weiß ich alles viel besser. Natürlich prägt die Diktatur ihre Bewohner. Wir reden immer großspurig über die Leute zwischen 33 und 45, dass sie nicht alle auf die Barrikaden gegangen sind. Mein Gott, das sagt sich leicht. Der DDR ist eben auch niemand auf die Barrikaden gegangen und das war nicht das Dritte Reich. Also wer das miteinander vergleicht, der ist einfach historisch schief gewickelt. Aber es war eben ein unendlich kleinbürgerliches, piefiges Unternehmen. Es fehlte an allem Glamour und ich bin überhaupt nicht für Glamour, aber ich bin auch strikt dagegen, wenn es ihn gar nicht gibt. Und dort gab es ihn eben überhaupt nicht. Es wurde unendlich gesoffen und mit der Faust geballt in der Tasche gegen die Umstände irgendwie vorgegangen, aber passiert ist gar nichts.
Gab es für Sie einen Knall, wo Sie gesagt haben, 76 Biermann, jetzt reicht es mir, ich brauche eine andere Luft?
Naja, Biermann war schon ein Ereignis, was wir zur Kenntnis genommen haben, aber in Wirklichkeit war meine Entscheidung nie wirklich politisch geprägt, die war persönlich geprägt. Ich habe mich einfach, und mehr kann man dann auch irgendwann nicht mehr dazu sagen, zu Tode gelangweilt. Also ich wäre vor Langeweile eingeschlafen und gegen die Langeweile hat man dann diesen furchtbaren Ostschnaps da in sich reingeschüttet, bis man einfach plemplem war im Kopf.
Nordhäuser Korn.
Der ist ja gut.
Ja, eben.
Vor allem der doppelt gebrannte.
Ja.
Ja, aber den konnten wir uns ja auch nicht immer leisten. Da haben wir den einfachen. Es war keine Perspektive. Die Perspektive, ich wurde dann langsam 30 und traue keinem über 30. Den Satz kannten wir ja auch im Osten. Und ich dachte so, wenn ich jetzt nochmal, wenn ich doppelt so alt werde, also 60, und ich muss das Ganze nochmal durchmachen, so, da sterbe ich vor Langeweile.
Was spielen wir für eine Musik, Thomas Thieme?
Was spielen wir jetzt?
Was?
Welches ist der erste Titel?
Lady Jane?
Lady Jane, Rolling Stones.
My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can, I must take my leave, for promised I am.
Lady Jane von den Rolling Stones. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Thomas Thieme. Das war Lady Jane von den Stones, der erste Titel in dieser Sendung. Gastgeber Johannan Schelliam. Wie haben Sie sich gefühlt in Frankfurt am Main?
Ich habe mich wunderbar gefühlt. Ich bin bis heute ein richtiger Fan von Frankfurt am Main. Übrigens nach wie vor auch ein Fan von Eintracht Frankfurt, weil mein Sohn in der F-Jugend, das war, glaube ich, meine allererste Amtshandlung in Frankfurt, dass ich ihn in der F-Jugend der Eintracht angemeldet habe und ihn immer rausgefahren habe zum Trainingsplatz. Egal. Ich bin ein wirklicher Freund der Stadt Frankfurt. Ich kann kein schlechtes Wort darüber sagen. Und ich habe mich wirklich im Wesentlichen damit befasst, in Frankfurt auffällig zu werden als Schauspieler. Ich war, wie Sie sagen, 84, war ich endlich raus, da war ich 35 Jahre alt. Gott sei Dank hat das in meinem Fach keine Bedeutung, das Alter.
Aus dem Alter jugendlicher Liebhaber
waren Sie nie? Das war ich nie. Und mit 35 geht es für einen Charakterschauspieler eigentlich los. Und das fiel zusammen mit Frankfurt, dass das losging. Und da habe ich einfach, ja, ich wollte einfach gut sein. Und habe mit einem ganz anderen Bewusstsein gearbeitet als vorher. Ich hatte auch keine Entschuldigung mehr. Ich hätte auch nicht mehr sagen können, die lassen mich hier nicht hochkommen. Das wäre ja Unsinn gewesen.
Wie bereitet sich so ein Thomas Thieme auf Richard III. Oder König Lear vor? Was machen Sie da? Kommen Sie da von Grotowski? Kommen Sie da von Lee Strasberg? Wie gehen Sie da mit sich um, außer dem Text die Emotionen und die Bilder auf der Bühne abzurufen?
Ich habe im Grunde sehr lange gebraucht, um die Fehlinformationen der Staatlichen Schauspielschule Berlin, die ich gar nicht mehr so kritisieren will, weil sie haben im technischen Bereich eigentlich immer ganz gute Sachen gemacht. Aber diese Vermittlung von Schauspielerei als erlernbarer Beruf mit so einer fast mechanischen Darbietung von Emotionen, Also damit bin ich damals schon nicht zurechtgekommen und ich habe irgendwann gemerkt, dass das für mich gar nicht geht. Also entweder werde ich so Schauspieler, wie ich es mir vorstelle, oder ich lasse es bleiben. Ich wäre nie ein richtiger Schauspieler geworden im Sinne einer Schule. Ich habe Grotowski gelesen, ich habe natürlich Strasberg gelesen, ich habe vor allen Dingen Brecht gelesen. Das hat mich auch alles wahnsinnig interessiert, aber ich habe nichts gefunden daran, was ich eins zu eins auf mich anwenden kann. Und da war Bierkinski näher, der gesagt hat, das ist nicht erlernbar. Der war ja in vielen Dingen außerordentlich rigoros. Und auch da, der meinte, man hat Talent oder man hat kein Talent, Ende, und dann muss man eben arbeiten. Und wenn ich es mal grob formulieren will, was anderes habe ich dann auch nicht mehr gemacht.
Sie haben von Ihrem Sohn Arthur gesagt, der ist talentfrei, also in der F-Jugend.
Im Fußball. Im Fußball, total.
Hat es begonnen und beendet.
Ja, Fußball ist er talentfrei. Gott sei Dank ist er nicht Fußballer geworden, sondern Musiker.
Ja, da gab es dann auch gute Duo-Abende zwischen den Teams.
Richtig. Okay. Gibt's noch.
Aber erklären Sie mir es trotzdem. Ich bin noch nicht ganz da bei Ihnen, weil das ist ja das Grauenhafte an Ihnen. Wenn ich ein Theaterstück, wenn ich einen Film sehe, der Team spielt nie. Sie machen überhaupt nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wofür Sie Geld kriegen. Sie gehen auf die Bühne oder eben als moribunder Optimist. Sie gehen schweigend in 7 Schritten zum Eingang, sind der Kriminalkommissar AD, müssen erzählen, dass jemand tot oder als tot aufgefunden ist, Lederjacke auf, Türklingel, und dann stehen Sie da und Sie sind es. Es stellt sich nie die Frage, dass Sie spielen oder ob Sie spielen. Ich meine, ich will diese Bewunderung nicht weiter ausführen, aber was ist das? Also kann man dann sagen, okay, der Thomas Thieme ist ein naturalistischer Schauspieler oder die Drehbuchschreiber suchen sich den richtigen Mann aus für die Rolle. Wie kommt das?
Naja, das war ja nicht immer so. Solche Sachen entstehen. Man muss ja, dazu ist jeder Mensch verpflichtet, man muss ja im Lauf seines Lebens herausfinden, was man kann. Und vor allen Dingen muss man herausfinden, was man nicht kann. Das habe ich sehr schnell heraus. Ich bin überhaupt kein Verwandler, Versteller. Ich kann nicht chargieren. Ich bin technisch unzulänglich. Ich kann keine richtigen Pointen. Ich bin auch nicht wirklich komisch. Ich könnte das jetzt wieder auf so eine Pointe bringen und sagen, ich kann nur mich. Ein mir wirklich sehr kritisch gewogener Mensch würde wahrscheinlich sagen, ja, das stimmt, Thieme. Da lügst du nicht, du kannst nur dich. Ja, was soll ich denn nun machen, wenn ich nur mich kann? Soll ich einen Beruf an den Nagel hängen oder was? Also der erste Versuch ist ja in einem solchen Fall, wenn man das merkt, ich kann nur mich anzubieten. Also anzubieten, mein Mich. In der Hoffnung, dass ein paar Leute sich für mein Mich interessieren. Offensichtlich gibt es da ein paar. Und ich fühle mich einfach 1000-mal wohler in mir, wenn ich nicht die Stimme verstellen muss oder Gesten machen muss, die nicht meine sind. Oder ich setze ja noch nicht mal gern Perücken auf. In der großartigen Shakespeare-Zeit mit Perceval wurde ich ja noch nicht mal geschminkt. Es wurde immer minimalistischer, es wurde immer mehr reduziert und jeder Zinnober war weg. Jetzt kam nur noch wirklich der nackige Richard III. Angewackelt und hat sein jämmerliches Leben auf die Bühne gebracht. Und da ich ja nun auch keine hochattraktive Schönheit bin, kauft man mir dann eben solche komischen Figuren wie Richard oder King Lear auch ab.
Wenn Sie die Frankfurter Zeit mit der Zeit im Olymp des Theaters, die Burgtheater in Wien, vergleichen, geben Sie mir ein paar Bilder, durch die ich das begreifen kann, Thomas Thieme.
Frankfurt ist Realität. Oder war, weiß ich nicht, wie Frankfurt jetzt ist, ich bin so lange weg. Frankfurt war Realität, Burgtheater war aufgeblasen. Das Burgtheater hat mich nie interessiert. Ich bin auch nach 3 Jahren freiwillig was immer wichtig ist zu betonen, freiwillig wieder gegangen, weil ich merkte, das ist nicht meine Gangart. So will ich nicht spielen, so will ich nicht denken, damit will ich nichts zu tun haben. Da spielt das österreichische Verständnis von Schauspielerei natürlich eine Rolle. Du hast es ja mit den Kollegen dort auch zu tun.
Was ist das für eins?
Naja, das spielt sich im Wesentlichen zwischen dem Schauspieler und dem Publikum ab. Und nicht zwischen dem Schauspieler und dem Partner. Es spielt sich an der Rampe ab. Und es ist in einer Weise liebesbetont. Also, lieb mich oder ich zerhack dir die Kommode, wird da praktisch ins Publikum hineingesprochen. Ja. Und damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Mir ist es vollkommen egal, ob mich das Publikum liebt oder nicht. Ich mache meine Arbeit so gut ich kann. Und wenn das Publikum das toll findet, bin ich sehr glücklich. Und wenn das Publikum es blöd findet, dann kann ich nur sagen, das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern.
Wie bindungsbedürftig sind Sie denn, was das Ensemble betrifft? Weil Sie haben ja eine starke Ensemble-Karriere. Das scheint Ihre Erdung zu sein.
Ich habe es mal sehr geliebt. Und ich glaube, es war auch mal intakt. Also der Begriff hatte mal wirklich einen Körper. Die letzten Beobachtungen, die ich am Theater gemacht habe, das beginnt letztendlich am Burgtheater, geht dann an die Schaubühne über. Da hatte ich das Gefühl überhaupt nicht mehr. Da waren alte Gesetze ins nächste Jahrhundert übernommen, alte Ensemblegesetze. Das macht man nicht, so ist man nicht, das tut man nicht. Es war eigentlich nur noch eine Ansammlung von Regularien.
Trauern Sie den Titanen, den Terroristen auf Regiestühlen nach?
Naja, wenn sie es können, schon. Ich meine, ich habe keine wirklichen Terroristen.
Ich habe es negativ formuliert.
Ja, ich hab auch keine, ja, Schläf. Und dann der Perceval, der ein stiller Terrorist ist. Ja, natürlich trauere ich dem einen oder anderen nach. Aber andererseits auch nicht.
Ich habe jetzt an Peimann gedacht, Frank Castorf, Robert Wilson. Wie haben die denn mit Ihnen gearbeitet? Sind die andauernd um Sie herumgehopst und haben gesagt, um Gottes Willen, Thomas, was machst du da?
Ach nö. Gerade die drei, also Herrn Wilson, ich glaube, der hat nie ein Wort mit mir gesprochen. In der Arbeitszeit. Frank Castorf probierte vielleicht immer noch nur 3 Stunden am Tag. Da kam es auch nicht zu so großen persönlichen. Und dann war er schon wieder weg. Klaus Peimann ist ein wahnsinnig leidenschaftlicher und von mir hochgeschätzter Mensch vor allen Dingen. Also wie der sich reinhaut und wie er auch jetzt wieder in Stuttgart. Er ist ein Vierteljahr in Stuttgart und zieht die ganze Stuttgarter Politik auf links. Gibt's Ihnen richtig? Ich war begeistert, als ich das wieder gelesen habe, über den wirklich sachlichen Gehalt dessen, was Klaus Peimann da hin und wieder von sich gibt, muss man, glaube ich, nicht wirklich reden. Aber mit welcher Leidenschaft er immer versucht, Dinge aufzudecken, die auch wirklich zum Himmel stinken, das hat mir immer schwer imponiert. Leidenschaft ist das Wort, was ich in Verbindung bringe mit Peimann als meinem Regisseur.
Wie war die Arbeit mit Michael Grüber?
Ja, gut. Der spricht ja noch weniger als Wilson, also, und probiert noch weniger als Castorf. Ich glaube, da haben wir mal 2 Stunden am Tag, 14 Tage lang probiert. Und es war ein ganz großer Abend, der dann entstanden ist. Das ist ein so seltsames Unikat auch gewesen. Grüber muss ich vielleicht fast in einem Atemzug mit Schläf nennen. Dieser seltsame Mensch.
Was für ein Stück war das? Wen haben Sie
das
gespielt?
Das war von Jean Genet. Ein Stück, was er eingestampft hat und nie sehen wollte. Splendids hieß das. 7 junge Männer. Oder 7, nicht alle jung, 7 Männer.
Und wen haben Sie gespielt? Was war das für eine Figur?
Das sind 6 Ganoven, die in einem Hotel eine Millionärstochter kidnappen und ein Polizist, der sich dort einschleicht, um die zur Strecke zu bringen. Um dann sozusagen der Schlimmste von allen zu werden, der war ich.
Wie haben Sie sich dem genähert? Was war das dann für eine Figur?
Was heißt nähern? Wenn man das so einen Begriff bei Grüber erwähnt hätte, hätte er einen rausgeschmissen. Also das war die Vernichtung der Gesetze. Die Vernichtung der Bühnengesetze.
Geben Sie mir ein Bild.
Ja, man musste leise sprechen, leiser als es da, man hat praktisch niemand irgendwas verstanden. Es gab überhaupt keine, die Figur ist so, der brüllt immer, der heult immer, der lacht immer, das gab's alles nicht. Es war Plan, es war hochartifiziell, auch im Bühnenbild. Arroyo, ein spanischer Maler, hat das Bild gemacht und es war nach einer Stunde zu Ende. Es gibt diesen komischen Begriff, den ich nie mochte. Ein Engel geht durch den Raum. Wird am Theater leider immer dann verwendet, wenn gerade überhaupt kein Engel in der Nähe ist. Also das ist das Problem. Aber bei Grüber, da ging ein Engel durch den Raum. Das muss man wirklich sagen, wie vielleicht noch bei Schläf und Perceval.
Thomas Thieme, was spielen wir für eine Musik?
Ich glaube, wir spielen jetzt Forever Young von Bob Dylan.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every day.
Bob Dylan, Forever Young, die langsame Version. Für Thomas Thieme, zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Schelljem. Thomas Thieme, können Sie mir einen Blick in Ihre Werkstatt schenken? Ihre Figuren haben ein Äußeres.
Ja.
Dieses Äußere, gut, soll ich das jetzt beschreiben? Beschreiben Sie es doch mal. Na gut, okay, dann sagen Sie wieder, Sie sind nicht vorteilhaft. Aber das ist ja Kokolores. Diese Figuren haben ein Äußeres. Das ist ein Ungeschlacht, ein Mensch mit einem Körper, der den Raum füllt, jenseits aller Model-Ästhetik. Und diese Figur, dieser Thomas Schläf, hat gleichzeitig ein Inneres, etwas Verletzliches. Selbst bei Effi Briest, da haben Sie den alten Briest gespielt, da müssen Sie eine Perücke aufgehabt
haben. Oh ja, oh ja, die bereue ich heute noch.
So blond war Thomas Thieme noch nie. Und haben also so einen fast schwulen Effi Briest-Papa gespielt, der sich da immer gewunden hat. Das Wichtigste an ihrer Rolle war dann die Zigarre, die brauchten sie.
Und der Schnaps.
Wie kommen Sie zu diesem Inneren? Ist das der Text? Sie lesen sich den Text durch. Bei den Klassikern kennen Sie ihn wahrscheinlich schon längst. Und dann denken sich, was macht der mit mir? Mann, ist das bescheuert. Diesen Satz mag ich gar nicht. Oder wie kommen Sie zu diesen Empfindungen, die ich dann als Zuschauer spüre?
Das ist natürlich bei aller immer Thieme sein, von Rolle zu Rolle doch schon verschieden. Das habe ich eben in mir und wenn ich es nicht in mir habe, wird es auch nicht gut. Briest hatte ich in mir, dieser große, dicke Mann, der nichts zu melden hat. Das ist ja sein Haupt. Es ist ein weites Feld. Also das ist ja auch eine Bemerkung. Ich muss mich nicht festlegen, da kann man sich auch gar nicht festlegen. Und ein gebrochener, großer, dicker, wahnsinnig sympathischer, weicher Klops, der seine Effi unendlich liebt, aber sie nicht lieben darf, weil die Alte da immer was dagegen hat und so. Das war mir schon nahe. Also da musste ich nicht viel in mir suchen. Es gibt manchmal Rollen, da suche ich ein bisschen ratlos in mir rum, an welcher Ecke ich die finde. Es war zum Beispiel bei Helmut Kohl so. Da war ich ein bisschen ratlos. Zumal er es mir auch gar nicht leicht gemacht hat. Also er wollte sich weder mit uns unterhalten, noch es ging jemand damals noch ganz gut. Und er hat den Film im Grunde boykottiert. Und dann habe ich diese schrecklichen Auftritte von ihm gesehen mit diesem furchtbaren Dialekt. Da ist ja meiner dagegen. Ist ja hoffähig. Und dieses Bräsige, was er da manchmal so... Das wollte ich alles nicht spielen. Und das hat mir auch nichts genützt, mir das alles anzugucken. Und habe ich irgendwann mich auf die Suche nach dem kleinen Helmut gemacht. Ich dachte, na ja, dieser kleine Helmut muss ja auch mal ein kleiner, dicker Junge gewesen sein. Mit einer Seele. Und da habe ich ihn gekriegt. Da habe ich ihn aufgefädelt. Und dann ist es mir auch ganz gut gelungen, ihn völlig anders zu spielen, als er, glaube ich, wirklich war.
Was für ein Bild, was für eine Kernsituation haben Sie von diesem Helmut, der von diesem kleinen Jungen, wie Sie sagen, der noch nicht Schauspieler und Journalisten für Asoziale hält?
Tja.
Was haben Sie da gefunden?
Ja, ich habe schon Intelligenz gefunden. Und ich habe schon Sensibilität gefunden. Ich habe aber auch einen unendlichen Innendruck gefunden. Ich glaube, der war immer kurz vorm Explodieren. Der wollte der Welt zeigen, dass man auch aus Orgersheim kommen kann und sich vernünftig neben Gorbatschow oder die anderen Großen stellen kann und nicht aussieht wie ein dummer Bauer. Und dieser Innendruck, der hat ihm, glaube ich, manche sympathische Ader, die er durchaus hatte, verstopft.
Das hatte er ja durchaus mit Uli Hoeneß gemeinsam.
Ja, der hat auch einen starken Innendruck, aber Hoeneß ist wesentlich weniger darauf aus, überall anzukommen. Und er wollte ja auch nicht Bundeskanzler. Wir müssen schon noch den kleinen Unterschied zwischen einem, wenn auch großen Fußballmanager und dem Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Das sind schon noch mal zwei. Er war ja immer der Bundeskanzler der Bundesrepublik. Also er war ja unglaublich gern Bundeskanzler. Klein Fritzchens Traum ist 100% in die Erfüllung gegangen. Auch der von Klein Uli ist in Erfüllung gegangen, aber der bewegt sich auf einer ganz anderen Ebene. Und somit ist mir natürlich Hoeneß viel näher gekommen. Ich durfte Hoeneß auch treffen, habe mit Hoeneß auch mich sehr vernünftig unterhalten, habe einen offenen und sehr ehrgeizigen Mann kennengelernt, aber der war mir auch oder ist mir auch sympathisch.
Ja, Sie haben ihn als Moräne beschrieben. Das sind natürlich meine Worte, also den Uli Hoeneß. Auf der einen Seite der Sohn des Wurstfabrikanten, aber auf der anderen Seite wehe dir, wenn du den einmal unterschätzt.
Ja, es ist schon ein verkappter Intellektueller. In dieser Branche, wo er nur wieder tätig ist, darf er das gar nicht so zeigen. Da kommt das nicht so an. Also die paar Intellektuellen im Fußball, die haben nicht viel Glück.
Na, Günter Netzer geht es doch nicht
schlecht. Ja, Günter Netzer ist aber wirklich ein Unikat. Der ist wirklich ein Intellektueller, ein unglaublicher Typ. Großartig, verehre ihn und bin Gott sei Dank auch ein bisschen mit ihm befreundet. Also ein toller, ganz toller Mensch. Ja, dahin reicht es nicht beim Uli. Aber Uli Hoeneß hat dafür viel mehr als Netzer. Eine ganz hohe pragmatische Komponente. Das Spiel muss gewonnen werden, Ende. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das früher bei Günther immer so war. Das Spiel muss schön sein, glaube ich. Der lange Pass über 30 Meter, der muss wie ein Strich, den Rembrandt zieht, muss dieser Pass ankommen. Und zwar 30 Zentimeter vom Fuß des Stürmers. Das sind, glaube ich, nicht die Gedanken, die Uli Hoeneß umtreiben. Der will das Triple. Und das schätze ich an ihm. Ja. Und wenn Sie sich die anderen alle angucken, macht er ja vieles richtig, offensichtlich mit seinem Verein. Er scheint gut einzukaufen, er scheint dort eine gewisse Ordnung zu erhalten.
Fühlen Sie sich denn unterfordert, Thomas Thieme? Ich fühle mich als Zuschauer unterfordert, weil ich das Gefühl habe, dieser Thomas Thieme, den müsste man viel mehr ärgern, der wird statuarisch eingesetzt. Da gab es einen schönen, einen wunderbaren Polizeifilm über die Korruption im SEK mit Roland
Zierfeld. Wir waren Zierfeld. Könige.
Ja.
Ja, nur, klar, nur was soll ich denn da spielen? Ich bin eben fast 70, ich kann nur den Chef spielen und der Chef kommt eben hin und wieder, scheißt die Jungs zusammen. Und statuarisch ist übrigens ein guter Begriff, wobei statuarisch nicht von Haus aus heißt, dass du geistig und emotional unbeweglich bist. Das war auch der nicht übrigens, wenn man genau hinguckt. Aber man guckt natürlich nicht genau hin, genau guckt man auf Ronny Zerfeld und auf Maticevic. Die machen das Programm und das sind diese gut aussehenden Jungs. Und da sollen die Leute auch hingucken, dafür sind das ja auch die Hauptdarsteller. Ich meine, wenn ich der Hauptdarsteller bin, da sorge ich schon auch dafür, dass mal jemand guckt. Aber im Grunde genommen ist mein Fach natürlich ein bisschen umrissen von mächtigen Leuten und die bringe ich aber alle, wenn Sie mal genau hingucken, ins Wanken. Ich spiele keinen einzigen von denen einfach nur geradeaus runter. Die haben alle Löcher im Käse.
Ich danke Ihnen. Und welche Musik spielen wir jetzt zum Schluss?
Ich glaube, jetzt spielen wir den sterbenden Johnny Cash. First time ever I saw your face.
Danke, dass Sie im Studio waren, Gastgeber Johann Schellje.
Ich habe zu danken.
The first time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes. And the moon and the stars were the gifts you gave.